Psalm 22 beginnt mit dem Ausruf: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wisst ihr, wo dieser Gebetsruf noch einmal vorkommt? Am Kreuz auf Golgatha, als unser Herr Jesus genau dies Gebet, dem Psalm 22, gesprochen hat. Es ist uns in den Evangelien nur der erste Vers überliefert. Und die dabei standen, sie dachten, er ruft den Propheten Elia, dass er ihm helfen möge. Denn im Hebräischen und Aramäischen lautet es Eli, Eli, Lama Sabachthani oder Lama Asachthani. Und wer nicht gut zuhörte, der hat vielleicht Elia verstanden. Aber es heißt Eli, Eli, mein Gott, Lama, warum, Asachthani oder Sabachthani, warum hast du mich verlassen, Hebräisch, Aramäisch. Und der Herr Jesus, er hat ja sicherlich Hebräisch und Aramäisch geredet in Israel. Die Evangelien sind uns auf Griechisch geschrieben, das war damals die Weltsprache, so wie heute Englisch. Und wir wollen nun zusammen diesen Psalm, den Passionspsalm, zu Karfreitag miteinander lesen und hören und auch betend mitsprechen. Denn der Herr Jesus, er hängt ja an unserer Stelle am Kreuz. Und dieser Ausruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist gesprochen wegen deiner und meiner Sünde. Deshalb hat er stellvertretend die Verlassenheit durch seinen Vater auf sich genommen. Denn es gilt, unsere Sünden scheiden uns von Gott. Wir lesen also Psalm 22. Ein Psalm Davids vorzusingen nach der Weise, die Hirschkuh, die früh gejagt wird. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen, sie aber schauen zu und sehen verächtlich auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen, errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden, hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Ja, du hast mich erhört und errettet vor den Hörnern der Büffel. Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob, und vor ihm scheuet euch, ihr alle vom Hause Israel. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. und als er zu ihm schrie, hörte er's. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staub hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird. Denn er hat es vollbracht. Allmächtiger, heiliger Gott, wir danken dir, dass du solche Prophetie schon im Alten Bund gegeben hast, die unüberhörbar auf deinen Knecht Jesus hinweist. Bitte öffne unsere Herzen, dies Recht aufzunehmen, anzunehmen und danach zu leben. Amen. Vielleicht ist uns aufgefallen, schon beim Hören und Mitbeten dieses Psalms, den der Herr Jesus ja stellvertretend auch für uns gebetet hat, dieses Leiden, wie viel Prophetie im Alten Bund 1000 Jahre vor der Erfüllung Gott durch seinen Boten, den König David, geschenkt hat. Es gibt 3 Ebenen der Erfüllung hier, aber die Haupterfüllung ist in Jesus geschehen. Es gibt 3 Erfüllungsebenen. Die erste ist natürlich zur Zeit David selber. Auch David war ein Mensch, ein König, der sehr viel Verfolgung erfahren hat, vor allem bevor er zum König wurde, aber auch danach durch seinen eigenen Sohn Absalom. Vorher wurde er verfolgt von Saul, der in ihm den Rivalen witterte und ahnte und er wollte ihn ausrotten. Die Bedrängnis hat David erlebt durch Saul und nachher, als er in Sünde gefallen war, was ja bei Jesus nicht der Fall war, aber bei David durch den Ehebruch mit Bathseba, den Mord an Uriah, da kam das Gericht über sein Haus, er selber wurde begnadigt, aber es waren doch Folgen der Sünde da und so haben sich seine Kinder, vor allem Absalom, gegen ihn aufgelehnt und er musste selber in Bedrängnis geraten. Und doch können wir ganz klar sagen, was wir hier gelesen haben im Psalm 22, hat sich nicht alles so im Leben des David erfüllt. Es wurden nicht seine Hände und Füße durchbohrt. Es wurden nicht seine Kleider geteilt und sein Untergewand oder der Rock verlost. Er wurde nicht in die Grube gelegt zu dieser Zeit, als er das Gebet geschrieben hat. Also er hat nicht, man kann so sagen, die Kreuzigung durchlitten. Und wenn die Hände und Füße durchbohrt werden, das deutet ganz klar auf die Kreuzigung Jesu hin. Und auch was sonst am Kreuz alles geschehen ist. Also bei David gibt es sicherlich eine Teilerfüllung. Er betet in großer Bedrängnis, dass der Herr Gott ihm heraushelfen möge, dass er ihn vor Spott und Verfolgung wieder herausnehmen möchte. Aber wir sehen ganz klar, hier hat Gott dem David Prophetie geschenkt, die weit über sein eigenes Schicksal hinausreicht. Und die 2. Erfüllungsebene ist eben die entscheidende, die Prophetie, die sich dann 1000 Jahre später ungefähr im Leben des Messias, des Gottesknechtes, Jesus Christus erfüllt hat am Kreuz. Darauf gehen wir ausführlicher ein. Und eine 3. Erfüllungsebene ist auch für die Nachfolger Jesu, für die Gemeinde heute, die auch wir ja bedrängt werden, verfolgt werden, verspottet werden. Und auch für uns gilt deshalb die Bitte, Herr, hilf uns aus dem Rachen des Löwen. Steh uns bei, wenn sie uns bedrängen, wenn sie uns vielleicht sogar töten. Ja, dann bring uns zum Ziel, der du die Toten lebendig machst, der du den Sieg denen verheißt, die dir die Treue halten. 3 Erfüllungsebenen, David, Jesus und die Gemeinde des Herrn. Aber vor allem unüberhörbar Jesus am Kreuz. Der Psalm ist in 3 Teile geteilt. Zunächst kommt natürlich die Vorrede, aber dann von Vers 2 bis 12. Die Klage von Vers 13 bis 22, die Angst und Vers 23 bis 32, der Sieg. Und wenn der Herr Jesus, wie man annehmen darf, diesen Psalm bis zum Ende gebetet hat, dann sehen wir von der Klage der Gottverlassenheit bis hin zum Sieg, es ist vollbracht, ist dir alles enthalten. Es beginnt ja mit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es endet mit dem, was der Jesus auch am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Er hat es getan, er hat es vollbracht. Interessant, ja, wenn wir das sehen, vom Anfang bis zum Ende. Der Herr Jesus hat mit diesem Psalm die Erlösung vollbracht. Diesem Psalm im Herzen, auf den Lippen, im Gebet zum Vater. Vers 1, ein Psalm Davids vorzusingen nach der Weise, die Hirschkuh, die früh gejagt wird. Wörtlich steht die Hirschkuh oder die Hindin der Morgenröte, der Aurora des Sonnenaufgangs. Ja, schon das hat eine tiefe Bedeutung, denn die Hirschkuh im Symbol hier ist niemand anderes als der Jesus selber, der gejagt wurde während seines ganzen Wirkens von seinen Widersachern und Verfolgern. Das fing ja schon an nach der Geburt, wo Herodes ja auch den Rivalen, den kommenden König, ausrotten lassen wollte. Und er ließ die Knäblein in Bethlehem töten, die zweijährig und darunter waren. Aber Gott hat seinen Sohn entkommen lassen nach Ägypten durch den Traum, den er seinem Pflegevater Josef geschenkt hat. Und das Leiden ging dann weiter. Als er wirkte, hat immer Widerstand erfahren, Ablehnung, natürlich auch viel Glaube bei etlichen, aber auch viel Ablehnung. Noch heute ist es nicht anders. Ja, es ist traurig, dass an Karfreitag Menschen demonstrativ ihr Auto waschen, dass man jetzt Tanzveranstaltungen an Karfreitag zulassen will und so weiter und so fort. Wir merken, wie der Glaubensabfall in der Endzeit fortschreitet und immer weniger Menschen auf dem schmalen Weg wandeln. Und wir können nur beten, Herr, komme bald. Die Hirschkuh, die früh gejagt wird, Jesus, der für uns geopferte Sohn Gottes. Und dann Vers 2, ganz zentral. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Es ist ein tiefes Geheimnis. Jesus ist ja selber Gott, Gott der Sohn. Wie kann er beten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nun, in der Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, sind die Personen zu unterscheiden. Der Vater, der Sohn, der Geist sind nicht identisch, aber sie sind eines göttlichen Wesens. Der Vater ist der Uranfängliche, der den Sohn in ewiger Geburt zeugt und dann in Maria auf die Erde gesandt hat, durch seinen Geist gezeugt im Leib der Maria. Der Sohn ist das Lamm, das stellvertretend die Sünden der Welt trägt. Der Sohn hat also den Auftrag, die Erlösung für uns zu erwirken. Und das geschieht allein, indem er das vollkommene Opfer vollbringt. Denn Böcke und Stiere, so lesen wir im Hebräerbrief, können die Sünde nicht wegnehmen, sondern allein das Blut eines fehlerlosen Lammes. Und das ist der, der niemals eine Sünde getan hat, der Sohn Gottes. Warum kann aber er oder muss er jetzt ausrufen, mein Gott, also man kann sagen, mein Vater auch, ja, der Vater im Himmel, Gott Vater, warum hast du mich, Gott Sohn, verlassen? Weil er dies stellvertretend für uns trägt. In dem Moment, als der Jesus am Kreuz hängt, trägt er die Sünde der Welt. Und deshalb kommt auch, er wurde ja gekreuzigt um die dritte Stunde, das ist 9 Uhr morgens, ja, ein bisschen verwirrend mit unserer Zeitrechnung, 9 Uhr morgens. Und nach 3 Stunden kam dann die Finsternis, die Gottesfinsternis kann man auch sagen, weil hier nun es auf Sterben zuging, das um die 9. Stunde, um 15 Uhr nachmittags eintrat, indem der Herr Jesus selber seinen Geist dem Vater übergab. Er starb viel früher als normal, es geschehen wäre, aber er war eindeutig tot, was der Speerstich des Soldaten beweist, in dem Wasser und Blut getrennt herauskamen. Die Säfte hatten sich voneinander gelöst und man hat ihm dann auch nicht mehr die Beine zerbrochen. Auch hier hat sich Prophetie erfüllt. Sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben, Zacharja 12, Vers 10, und es wird kein Bein an ihm zerbrochen werden. Steht auch im Alten Testament vorausgesagt. Überall erfüllte Prophetie. Also er als das sündlose Lamm trägt unsere Schuld. Und in dieser Stellvertretung des Sünders sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn, nochmals sei betont, Gott spricht, eure Sünden scheiden euch von mir. Die Sünden scheiden uns von Gott und deshalb die Gottverlassenheit, weil keine Sünde, nichts Böses in die Gemeinschaft mit Gott, der ja Licht ist und Reinheit, kommen kann. Deshalb dieser Ausruf. Ja. Denn wir als Sünder können keine Gemeinschaft mit Gott haben. Und wenn der Sohn Gottes die Sünde für uns trägt, in diesem Moment, bis er sein Leben ausgehaucht hat, hat er diese Verlassenheit für uns getragen. Aber der Herr hat ihn, Gott der Vater hat ihn dann auch auferweckt und er hat sein Opfer angenommen. Und jeder, der jetzt dieses Opfer Jesu annimmt, wird gereinigt von der Sünde. Jeder, der das Opfer Jesu ablehnt, auf dem bleibt die Sünde und er geht ewig verloren. Das ist die Botschaft von Golgatha. Also nochmals, jeder, der das Opfer Jesu Christi annimmt, das er stellvertretend für dich und mich vollbracht hat, wird gerettet. Und jeder, der dieses Opfer des sündlosen Lammes ablehnt, geht ewiglich verloren. Also dieser Vers 2 ist nur zu verstehen durch das Stichwort Stellvertretung. Stellvertretendes Leiden des Gottesknechtes für dich und mich als die Sünder, die eigentlich am Kreuze hängen müssten. Und deshalb am Karfreitag werde ich immer wieder besonders daran erinnern, natürlich auch jeden Tag, aber jetzt vor fast 2000 Jahren hat der Herr dieses vollbracht, was zurückwirkend gilt im Alten Bund. Die Reinigung, die ja durch die Tiere vorgeschattet wurde, hat er erfüllt. Auch für die, die an Gott geglaubt haben im Alten Bund, gilt dieses Opfer rückwirkend. Und für uns im Neuen Bund gilt es natürlich seit Golgatha für jeden, der das annimmt. Als die Zeit erfüllt war, sozusagen in der Mitte der Zeiten, hat Gott seinen Sohn gesandt. Jetzt nicht chronologisch streng zu sehen, ja, dass man nicht anfängt rechnen, aber ich sage einfach, am Höhepunkt der Zeiten, wo genau der Zeitpunkt vom Vater bestimmt war, da sandte er seinen Sohn. Und nun wird diese Klage ausführlich beschrieben zunächst. Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Das ist sicherlich so, dass der Jesus 6 Stunden am Kreuz hing und dann seinen Geist dem Vater, dem Gott übergab. In deine Hände befehle ich meinen Geist. So war das letzte Wort am Kreuz. Es ist vollbracht, wahrscheinlich dann das allerletzte nach Johannes. Wir wissen nicht ganz genau die Reihenfolge, aber ungefähr kann man es doch sich auch von den synoptischen Evangelien zusammen verstehen. Aber auf jeden Fall des Tages und des Nachts, das stellt dar, wie verzweifelt dieser Ruf erklingt in dieser Gottesferne. Er hat nie erlebt, dass der Vater ihn verlassen hatte, außer am Kreuz, wo nun diese Last der Sünde der ganzen Menschheit auf ihn gelegt wurde als das sündlose Lamm. Und das drückt diese vollkommene Gottesfinsternis aus, die ja auch durch die äußere Finsternis verdeutlicht wurde, sodass sogar die, die dabei standen, bewegt wurden. Es ging ihnen dann, das heißt sogar, sie schlugen sich an die Brust, steht im Lukas-Evangelium, nachdem sie diese ganzen äußeren Zeichen auch erlebt hatten, dass plötzlich Finsternis kam ab der 6. Stunde bis zur 9. Stunde, sodass es dazu führte, dass auch der römische Hauptmann, der schon bei vielen Kreuzigungen sicherlich dabei war, aber dieser harte Mann sagen musste, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn und ein gerechter Mensch. So wird es uns überliefert. Vielleicht hat er sich dann auch bekehrt und man kann es vermuten, auch die Worte am Kreuz mit überliefert. Auch andere haben es ja gehört, aber es sind Ohrenzeugen dabei gewesen, die das ganz genau sich gemerkt haben und uns überliefern. Und in Vers 4 lesen wir noch nun, du aber bist heilig, da du thronst über den Lobgesängen Israels. Da spricht der Sohn zum Vater. Und diese Heiligkeit Gottes ist der Grund, warum nun diese Scheidung von der Sünde eintreten musste und die Gottverlassenheit, das habe ich schon erklärt. Weil Gott so heilig ist, kann keine Sünde in die Gemeinschaft mit ihm kommen. Und inmitten der Verlassenheit betet hier Jesus, ja, er weiß, dass der Vater heilig ist. Und deshalb versteht er auch jetzt, warum er ihn in diesem Moment verlassen musste. Denn die Sünde kann nicht in der Gemeinschaft mit ihm sein. Und in Vers 5, da leuchtet schon die Hoffnung auf. Der Sohn weiß ja, dass der Vater treu ist. Unsere Väter hofften auf dich und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Hier lesen wir vom Gedenken an die Väter Abraham, Isaak, Jakob, Mose. Immer wieder hat Gott geholfen aus Not heraus. Er hat das Volk Israel aus der Gefangenschaft und Knechtschaft in Ägypten geführt. Er hat sie durch die Wüste ins verheißene Land gebracht. Alle, die nicht gemurrt und gezweifelt hatten. Die anderen mussten vergehen. Und so ist es auch hier. Wenn wir wirklich auf den Herrn hoffen und vertrauen, wird er uns auch ans Ziel bringen. Und auch der Herr Jesus sieht hier oder ahnt hier schon, ja, der Vater wird mir da auch wieder heraushelfen. Auch wenn es in diesem Moment total finster um ihn wurde. Denn in Vers 6 steht nun, zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Diese Hoffnung bleibt bestehen. Nun aber wird dieses Leiden beschrieben. Das ist ein langer Psalm, ich muss mich etwas kurz fassen, aber doch einige Punkte. Vers 7 folgende: Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Das berührt sich mit Jesaja 53, einem weiteren zentralen prophetischen Kapitel im Alten Testament, das auch auf das Leiden Jesu, allein auf das Leiden Jesu wirklich bezogen werden kann. In Israel, die nicht an Jesus glauben, die beziehen es auf das Volk Israel selber als das leidende Gottesvolk. Aber in Jesaja 53 stehen so viele Einzelheiten, auch über den Kreuzestod, über den, der keine Gestalt und Hoheit hat, über denen sie verspotten und schlagen, ja, der gemartert wird, dass man das wirklich nur auf den leidenden Gottesknecht, um den es ja auch geht im Zusammenhang in Jesaja, nur auf den leidenden Gottesknecht beziehen kann. Jesus, der leidende Gottesknecht. Ich bin ein Wurm und kein Mensch. In Jesaja heißt es, er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Er hatte keine Gestalt noch Hoheit. Aber er ist um unserer Sünden willen gestorben. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Aber für uns wurde er geradezu so niedrig wie ein Wurm. Er, der als der Schöpfungsmittler das Universum geschaffen hat, gemäß Sprüche 8 und Johannes 1 und anderen Stellen. Er wurde wie ein Wurm, ja, und kein Mensch mehr, so verachtet war er. Sie haben ihren Spott mit ihm getrieben. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er gefallen an ihm. Und wenn wir die Evangelien betrachten im Neuen Testament, dann sehen wir, wer alles seinen Spott mit ihm getrieben hat. Und hinter diesem Spott steht ja auch der Teufel, der ihn versuchen will, vom Kreuz herabzusteigen und nun durch ein Mirakel seine Gottessohnschaft zu beweisen. Aber wenn er das getan hätte, hätte er uns nicht erlösen können. Dann wäre er nicht mehr das Lamm gewesen, das unsere Sünde trägt, versteht ihr? Ja. Der Teufel wollte ihn vom Kreuz herabholen. Gott, der Vater, sagte, geh ans Kreuz. Und der Herr Jesus hat gesagt, Vater, dein Wille soll geschehen in Gethsemane. Aber der Teufel möchte sagen, herab vom Kreuz, damit die Erlösung verhindert wird. Und das tut er durch den Spott von verschiedenen Menschengruppen. Da sind zunächst die, die vorübergehen. Golgatha liegt ja etwas außerhalb der damaligen Stadtmauer und viele sind vorübergegangen. Und da heißt es zum Beispiel in Matthäus 27, 39 und 40, die aber vorübergingen, lästerten ihn und sprachen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz. Merkt ihr, wie der Teufel hier versucht, ihn vom Heilsweg und Leidensweg abzubringen. Dann heißt es in Markus 15, 31, ich lese bewusst jetzt aus verschiedenen Evangelien und Zeugen, desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander, samt den Schriftgelehrten, die Theologen, und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Das ist übrigens interessant, wenn man es genau liest, was hier steht. Sie können nicht verleugnen, er hat anderen geholfen. Man kann auch sagen, er hat andere gerettet und kann sich selber nicht helfen. Er hätte es können, aber er wollte sich selber nicht helfen. Ja. Aber sie müssen zugeben, er hat anderen geholfen. Selbst noch im Spott klingt das Evangelium auf. Interessant, ja. Dann in Lukas 23, Vers 36 und 37, es verspotteten ihn auch die Soldaten, die römischen Soldaten, die Heiden, und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Sie waren ja dem Kaiser untertan in Rom und man hat als Anklageschrift über das Kreuz geschrieben, Jesus von Nazareth, nicht Christus, das wäre ja Messias, aber Jesus von Nazareth, der König der Juden, in drei Sprachen, damit es auch jeder lesen konnte. Latein, Griechisch und Hebräisch. Und Da haben sie natürlich gelästert drüber. Sie haben keinen König außer dem Kaiser. Das haben leider auch die jüdischen Führer dann gesagt. Sie haben damit auch Gott, den Vater, abgelehnt im Grunde. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Wie tief sind sie gesunken, nur um den vermeintlichen Rivalen loszubekommen, der aber auch ihr Erlöser hätte sein können, wenn sie es nur angenommen hätten. Ja, auch die Soldaten haben dann ihn verspottet. Aber wir sehen, dass da erste Erweckung geschieht, beim Hauptmann dann sogar, ich habe schon erwähnt. Und dann wurden ja mit dem Herrn Jesus zwei gekreuzigt, einer zur Rechten, einer zur Linken. Und das hat auch eine tiefere Bedeutung, wo wir sehen können, wie der eine Mensch reagiert und der andere. Der eine nimmt den Messias noch an, der andere lehnt ihn ab. In Lukas 23 lesen wir Vers 39, aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus, also der Heilskönig Israels, der Messias, hilf dir selbst und uns. Aber er hat gespottet, nach dem Motto, er kann es ja nicht. Aber da wies ihn der andere zurecht und der sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. So im Lukas-Evangelium Kapitel 23, 40 bis 43 zu lesen. Also sie trieben ihren Spott und doch auch hier, sogar noch während des Todes Jesu, gibt es Bekehrungen. Sie sehen, dass er nicht seine Feinde verflucht hat, sondern sogar noch gesegnet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat noch am Kreuz, als im Sterben, die Versorgung seiner irdischen Mutter geregelt, Maria, und hat sie dem Jünger Johannes übergeben in die Obhut. Er hat nicht an sich gedacht, sondern sogar noch da an die anderen. Und das hat auch manche da beeindruckt, deren Herz aufgetan wurde. So den einen Schächer am Kreuz, der noch gerettet wurde in letzter Minute, letzten Moment, in letzten Stunden, kann man sagen, und auch den römischen Hauptmann. Nun weiter, zurück zu Psalm 22. Entschuldigung, wenn es halt ein bisschen länger geht, ja, aber es ist ja auch Karfreitag. Und wir wollen intensiv auch diesen Leidenspsalm betrachten. Vers 10 folgende, da betet der Psalmist und auch Jesus. Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen. Du ließest mich geborgend sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, es ist ja kein Helfer. Wir merken, dass hier die Mutter vorkommt. Und ich habe schon erwähnt, die Mutter kommt auch in den Evangelien vor, am Kreuz. Die stand am Kreuz. Und er hat für sie gesorgt, dass der Johannes, der Jünger, Apostel Johannes, ja, sie in Obhut, dass sie aufgenommen hat. Vielleicht, da kann man sagen, als der Jesus im Psalm 22 gebetet hat, in dem Moment hat er auch dann die Worte mit der Mutter gesprochen. Alles ist hier enthalten, auch noch diese Prophetie, das Gedenken an die Mutter. Und im Psalm selber ist es auch ein Trost, ein Vertrauen, das uns hier entgegentritt. Der Beter denkt an die Liebe und Fürsorge der Mutter. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Wir erkennen hier auch, dass schon das ungeborene Kind von Gott im Mutterleibe bereitet wird. Und wir sind traurig über die millionenfache Tötung von Kindern jedes Jahr weltweit im Mutterleib. Das nur nebenbei erwähnt. Aber hier die Geborgenheit. Gott bereitet das Kind schon im Mutterleib. Er hat auch ihn bereitet im Leib der Maria. Und die Maria steht jetzt am Kreuz. Hier tritt nun wiederum auf, auch die Erinnerung, wie die Maria ihn großgezogen hat, zusammen mit dem Pflegevater Josef. Aber noch mehr das Vertrauen zu Gott, der sein Gott ist, von seiner Mutter Schoß an. Maria als Mensch wurde gewürdigt, den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Sie ist die Mutter des Sohnes Gottes, aber nicht die Mutter Gottes, des Vaters. Das wird durch mancherlei missverständliche Formulierungen verwechselt, etwa im katholischen Bereich. Sie hat keine Heilsfunktion, sondern sie nahm diesen Auftrag vom Herrn an, den Messias zur Welt zu bringen. Aber entscheidend ist, dass Gott der Vater sein Gott ist von seiner Mutter Schoß an. Und zu ihm betet er, nicht zu Maria. Ja? hätte ja zu seiner Mutter hier beten können. Er spricht zwar zu Josef, zu Johannes und Maria, aber er betet nicht zu ihr. Das ist nur nebenbei bemerkt, weil es ja in manchen Kirchen ja alles verdreht wird. Gebete zu Maria und den Heiligen. Er betet allein zum Vater, der Psalmist und auch Jesus am Kreuz. Und so sagt er zu seinem Vater, nicht zu Maria, in Vers 12, sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Er ist jetzt ganz auf sich allein gestellt. Auch die Jünger, die sogar zum Teil sagen, wir werden dich nie verlassen. Ja? Auch wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Wer hat es gesagt? Simon Petrus. Und er hat ihn dreimal verleugnet, bevor der Hahn zweimal krähte und musste dreimal gefragt werden nach der Auferstehung Jesu von ihm, hast du mich lieb? Als er es bestätigt hat, wurde er wieder eingesetzt in seinen Dienst. Als der Fels. Nun, es ist ja kein Helfer. Am Kreuz hatten sie ihn alle verlassen. Man kann annehmen, dass wahrscheinlich nur Johannes und Maria und einige Frauen in der Nähe des Kreuzes sich aufzuhalten wagten. Die anderen, so heißt es einmal, standen von ferne. Und dann nochmal der Blick auf die, die ihn bedrängen, peinigen, anklagen, verfolgen. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Damit sind die Fürsten und Priester und Schriftgelehrten angesprochen, die einflussreich sind im Staat. Und die haben es ja geschafft, durch ihren Einfluss ihn ans Kreuz zu bringen. Jetzt menschlich gesehen, geistlich gesehen, natürlich auch der Wille des Vaters, der sich erfüllt. Aber wir merken, selbst diese einflussreichen Menschen, auch sie führen den Willen Gottes aus, auch wenn es ihnen nicht bewusst ist. Aber ja, ganz praktisch und plastisch gesehen, diese Bedrängnis, die der Sohn Gottes erlebt am Kreuz, es sind für ihn gewaltige Stiere, mächtige Büffel und wie Löwen, so haben sie geschrien, kreuzige ihn, es war ein lautes Geschrei, das hat wehgetan, ja, nachdem er so viel Gutes gewirkt hat, so viele Menschen das Evangelium gepredigt hat, so viele geheilt hat, sie befreit hat von ihrer Sünde. Aber er musste das ja tun, nun indem er als das Lamm geschlachtet wurde. Da hat er es erfüllt. Er hat auch vorher schon gesagt, was ist schwerer, zu sagen, dir sind deine Sünden zu vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und wandle beim Gelähmten. Aber dass die Sünden vergeben werden können, dazu war Golgatha notwendig. Und diese gewaltigen Stiere, diese herodianischen Fürsten, und Sadduzäer und Pharisäer und Schriftgelehrten, mit einigen Ausnahmen, sie haben ihn umringt, ihren Rachen gegen ihn aufgesperrt. Und die Folge ist nun, dass er am Kreuze hängt. Und das wird nun beschrieben in Vers 15 bis 19, was da alles dann genauso eingetroffen ist. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs, meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub, denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben, ich kann alle meine Knochen zählen, sie aber schauen zu und sehen verächtlich auf mich herab. Soweit erstmal. Ich möchte es jetzt nicht im Detail ausmalen, es ist auch interessant, dass in den Evangelien es nur in einem Nebensatz erwähnt wird, als sie ihn gekreuzigt hatten. Da wird nicht ausgeschmückt, wie das genau ging, wie in manchen sehr blutrünstigen Filmen oder Verfilmungen, die Passion Christi und ähnliches, sondern es wird nur erwähnt. Es soll hier keine große Sensation um diesen grausamen Kreuzigungstod gemacht werden. Aber ich möchte uns deshalb auch nur kurz vorlesen, damit wir verstehen, was es bedeutet. Nicht ganz sachlich, wie es im Lexikon der Bibel beschrieben wird. Die Kreuzigung habe ich uns hier mitgebracht, dass wir einfach wissen, wie es ablief, ohne jetzt in einzelne Details zu gehen. Im Lexikon zur Bibel von Rienecker Meyer lesen wir Folgendes über die Kreuzigung. Die Kreuzigung war eine überaus grausame und furchtbare Todesstrafe, die die Römer von den Karthagern übernommen hatten und nur bei Sklaven und gemeinen Verbrechern anwandten. Römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden. Bei der Kreuzigung band oder nagelte man Hände und Füße an einen Pfahl mit Querholz. Im römischen Strafvollzug wurde der Verurteilte erst gegeißelt und musste dann das Kreuz zur Hinrichtungsstätte außerhalb der Stadt tragen. Gewöhnlich wird es sich dabei nur um den Querbalken gehandelt haben, an dem der Verurteilte dann auf ebener Erde nackt angenagelt und an dem gut 3 Meter hohen Pfahl, der auf dem Strafplatz stand, hochgezogen wurde. Danach trieb man einen langen Nagel durch die übereinandergelegten Füße. Die Kleider des Gekreuzigten fielen dem Hinrichtungskommando zu. Aus Barmherzigkeit reichte man ihm vor der Kreuzigung einen Betäubungstrank. Nebenbei bemerkt, der Herr Jesus hat es abgelehnt, er wollte die Erlösung in vollem Bewusstsein für uns wirken. Ja, man hat auch ihm Essig mit Galle vermischt angeboten oder Myrrhe in Wein. Über ihm wurde am Kreuz eine Tafel mit der Urteilsbegründung angebracht. Das Sterben konnte einige Tage dauern, besonders wenn der Gekreuzigte nur angebunden war oder der Pfahl einen hervorstehenden Pflock besaß, wie wir hier sehen können. War bei Jesus aber wohl nicht der Fall. Einen hervorstehenden Pflock besaß, auf dem die Last des Körpers ruhte. Bei der Annagelung wurden die Nägel zwischen den Knochen der Handgelenke hindurchgetrieben und verursachten unerträgliche Schmerzen der verletzten Nerven. Den Aufgehängten quälten furchtbarer Durst und rasende Kopfschmerzen, heftiges Fieber und Angstzustände. Die Hängelage verursachte Atemnot. Und der Verurteilte konnte dem Erstickungstod nur entgehen, indem er sich, gestützt auf den Nagel durch die Füße, vorübergehend aufrichtete. In abwechselndem Senken und Heben des Körpers, in Atemnot und Atemschöpfen, vollzog sich der Todeskampf, in dessen Verlauf es zu Flüssigkeitsansammlungen in Brust- und Bauchhöhle kam. Manchmal führte man den Tod durch das Zerschlagen der Schenkelknochen herbei, um die Qual abzukürzen. Soweit aus dem Lexikon zur Bibel. Also der Tod tritt in der Regel durch Ersticken ein. Und wenn man die Füße zerschlagen hat, dann hat man es beschleunigt, indem dadurch Embolie eintrat und dann durch diesen Emboliepfropfen, das hat man dann bei den Schächern zur rechten und linken gemacht, kam es dann zum Herzversagen. Nun ist es ja so, dass bei Herrn Jesus der Kreuzestod nur in Anführungsstrichen 6 Stunden gedauert hat. Und das ist auch ein Wunder. Ja. Normalerweise hätte es viel länger dauern müssen. Und das war so, wir sehen, dass auch hier Jesus der Herr über das Geschehen geblieben ist. Denn es heißt, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Der Herr Jesus hat ganz genau bestimmt, wann er seinen Geist dem Vater übergab. Ist uns schon aufgefallen? Und deshalb hat man bei ihm auch kein Bein zerschlagen müssen, im Unterschied zu den Schächern. Und da erfüllte sich auch die Prophetie, dass sie ihm kein Bein zerschlagen. Und dann hat der Soldat die Lanze in die Seite gestochen und Blut und Wasser kamen heraus. Ein Zeichen, eindeutig, dass er tot war. So wird es im Johannesevangelium überliefert. Aber hier im Psalm 22, es wird hier etwas ausführlicher beschrieben als in den Evangelien selber, wie dieses Leiden ausgesehen hat. Ja. Die Knochen gelöst, das Herz wie zerschmolzenes Wachs, die Kräfte vertrocknet wie eine Scherbe, die Zunge klebt am Gaumen, mich dürstet, rief der Herr ja auch kurz vor dem Tod aus, einen furchtbaren Durst bekommen und vor allem meine Hände und Füße durchgraben. Das war bei David nicht so, aber bei Jesus. Und vor allem dann auch dieses, was überhaupt nicht beeinflussbar war in der Erfüllung. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Wie gesagt, das war bei David nirgends geschehen, aber bei Jesus 1000 Jahre vorher prophezeit. Und wer glaubt da immer noch nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist? Ja, wenn sich so viele erfüllte Prophezeiungen finden. Über 6000 Verse in der Bibel mit Zukunftsprophezeiungen. Und es gibt keine einzige falsch oder nicht eingetroffene Prophezeiung, von denen, die sich schon erfüllt haben. Und deshalb dürfen wir davon ausgehen, dass auch alles andere sich noch erfüllen wird. Sie werfen das Los um mein Gewand. Ist es nicht traurig, dass den Soldaten das Gewand Jesu, das wertvoll war übrigens, das Untergewand, das ist ein Rock, der war ungenäht, wie es sonst nur Priester oder Hohepriester trugen, Er ist ja auch unser hoher Priester, fällt uns was auf. Das war ihnen wertvoller als Jesus selber. Sie haben es zunächst damals nicht erkannt, zumindest zunächst, der Hauptmann hat es dann später erkannt, wie wertvoll Jesus ist, sondern die Kleider waren ihnen kostbarer als der Gekreuzigte selber. Traurig, ja. So schauen wir manchmal auch mehr auf das Äußere als auf das Innere, auch in unserem Glaubensleben. Das Äußere ist sicherlich ein Abbild des Inneren, aber entscheidend ist das Herz. Wie sieht es im Herzen aus? Sind wir da wirklich wiedergeborene Jüngerinnen und Jünger des Herrn? Und nun, ab Vers 20, kommt nun die Wende. Ja. Er betet zum Herrn, aber du, Herr, sei nicht ferne, mitten in dieser Angst noch. Meine Stärke, eile mir zu helfen, errette meine Seele vom Schwert. Das Schwert steht ja symbolisch eben für Bedrängnis. Errette mein Leben von den Hunden, das sind die, die Jesus bedrängen. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Ja, du hast mich erhört. Luther übersetzt hier, und errette mich von den Einhörnern. Besser kann man übersetzen, du hast mich erhört und errettet von den Hörnern der Büffel. Jedenfalls dieses Gebet, Herr, hole mich aus dieser Bedrängnis heraus. Und dann ab Vers 23 sehen wir, der Herr hat ihn herausgeführt. Und hier klingt nun was an? Die Auferstehung. Der Psalm 22 mündet bereits in die Auferstehung. Es ist nicht nur ein Passions-, sondern auch ein Siegespsalm. Wunderbar. Der Herr Jesus hat es ja bis zum Ende gebetet, dürfen wir davon ausgehen. Es ist vollbracht, ganz am Ende von Psalm 22. Das wollen wir jetzt etwas kürzer betrachten, ist aber auch wichtig. Ja, du hast mich erhört. Und dann, nachdem Gott dieses Gebet erhört hat, der Vater hat den Sohn erhört, dann kann der Sohn sagen, prophetisch durch David voraus prophezeit, ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde oder in der Versammlung rühmen. Rühme den Herrn, der ihn fürchtet. Ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob. Und vor ihm scheuet euch, ihr alle vom Hause Israel. Der Auferstandene hat seinen Brüdern verkündet, welche Heilsbedeutung das Kreuz hatte. Als er aufgestanden war, hat er ihnen genau erklärt, dass der Messias solches leiden musste. Wir sehen es bei den Emmaus-Jüngern zum Beispiel. Musste nicht der Messias solches leiden? Sie haben schon den Sieger erwartet, der die Römer hinwegfegt. Aber der Messias kommt zweimal. Zum ersten Mal, um die Schuldfrage zu lösen, am Kreuz auf Golgatha. Beim zweiten Mal, um die Machtfrage zu klären, wenn er alle Herrschaft übernehmen wird und zunächst von Jerusalem aus regiert, im tausendjährigen Siegesreich, und dann im neuen Himmel und der neuen Erde zur Rechten Gottes des Vaters sitzend. Er wird den Namen Gottes kundtun seinen Brüdern. Rühmet den Herrn, rühmet Jahwe, steht hier, ja, den Herrn, die ihr ihn fürchtet, ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen. Das ist der Niedergebeugte, der Wurm, der in den Staub hinuntergestoßen wurde, in das Totengrab sogar. Und er hat sein Antlitz vor ihm nicht verborgen, und als er zu ihm schrie, hörte er's. Und weiter dieser Lobpreis, dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Zunächst war hier Israel angesprochen, meinen Brüdern, das ist Israel, ihnen wird das Evangelium verkündigt. Und das Evangelium, die Verkündigung fing ja an in Jerusalem und ging weiter über Judäa, Samaria und dann bis an die Enden der Erde. Und bis an die Enden der Erde, das ist jetzt die große Gemeinde. Das sind wir alle, die Heidennationen. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Jeder, der zu Gott umkehrt, wird in die Heilsgemeinschaft mit Jesus hineingenommen. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Wir denken hier an die syrophönizische Frau, die von Jesus auch gesegnet werden wollte, aber er hat erst gesagt, dass er zuerst gesandt ist zu den Kindern Israels. Dann hat sie gesagt, in aller Demut, bekommen nicht auch die Hunde die Brocken, die vom Tisch fallen? Ja. Daran denken wir auch, wenn wir das lesen, die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Die Elenden aus den Nationen, die bisher noch ferne waren. Das Heil ist nun weltweit ermöglicht und wird hinausgesandt durch die Boten, die hinausgehen in die Mission. Und dann tritt das ein, was in Vers 28 steht. Es werden Gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Weltenden. Die weltweite Evangelisation läuft, bis der Herr wiederkommt in Herrlichkeit. Das geschieht jetzt. Also die Prophetie geht weiter durch die ganzen Jahrhunderte bis jetzt und noch weiter, bis Jesus erscheint auf dem Ölberg. Und selbst dann im tausendjährigen Reich werden noch Seelen gerettet werden. Das sind ja noch nicht alle gläubig. Im himmlischen Jerusalem sind dann nur Gerettete. Aber tausendjährigen Reich, da ist es immer noch gemischt. Aber der Herr wird regieren. Es wird ein wirkliches messianisches Friedensreich sein. Und das lesen wir dann auch in Vers 29. Des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden, unter den Nationen, unter den Völkern. Das beten wir auch im Vater unser, dein Reich komme. Und auch die bereits verstorben sind, werden ihn anbeten. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Sie werden auferweckt werden und den Herrn anbeten, die im Glauben verstorben sind. Vor ihm werden die Knie beugen, alle, die zum Staube hinabfuhren. Das finden wir wieder im Philipperbrief, Kapitel 2, wo es einmal heißt, dass sich alle Knie beugen werden, von denen, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Und Jesus erkennen als den, der uns geliebt hat bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Ihn werden sie als den Heilskönig erkennen, nicht nur den König der Juden, sondern den König der ganzen Welt. Wer kann Nachkommen haben? Nur der, der lebt. Wenn jemand gestorben ist, hat er keine Nachkommen mehr. Aber hier sehen wir auch die Auferstehung, vielleicht einer der deutlichsten Verse, zusammen mit Jesaja 53, 10. Es steht hier in Psalm 22, Vers 31, er wird Nachkommen haben oder Samen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Und der Herr Jesus hat heute unzählige Nachkommen. Ja, wir alle sind hoffentlich schon seine Nachkommen, die zu ihm gehören. Geistgezeugte Kinder Gottes. Die Parallelstelle dazu, Jesaja 53, Vers 10, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Samen haben und in die Länge leben. Auch da die Auferstehung, der Sieg, die Weltmission, alles klingt hier an in diesem Leidens- und Siegespsalm. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird. Und das ist das neue Volk derer, die wiedergeboren sind aus Wasser und Geist nach Johannes 2. Das Volk der gläubigen Christen. Und dann der krönende Schluss, denn er hat's getan, er hat's vollbracht, er hat's vollendet. Er hat das Heilswerk vollbracht, was durch Böcke und Stiere nicht getan, sondern nur vorgeschattet werden konnte. Er hat uns mit dem Vater versöhnt, damit wir Zugang haben zur ewigen himmlischen Herrlichkeit. Er hat das Leiden auf sich genommen bis zum Ende, hat für uns stellvertretend die Gottesfinsternis getragen, die Gottverlassenheit, aber ist siegreich auferstanden von den Toten. Ihm sei dafür Lob und Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.